Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin, schon einige Jahre bei Outdoor, hauptsächlich vor der Haustür im Schwarzwald, aber auch in den Alpen, gern mal in Norwegen unterwegs. Heute wird es allerdings ein bisschen exotischer oder sehr viel exotischer sogar. Ich habe den Peter Hinze zu Gast. Peter Hinze war seit 1982 über 30 Mal im Himalaya, ist seit 2003 verschiedene Ultras gerannt, also Ultramarathons, ist also auch eine Nummer in der Trailrunning-Szene, war 2017 auf dem Great Himalaya Trail unterwegs, ebenfalls als Trailrunner und er lebt heute als freier Autor und Vortragsredner, ist aber durch seine Reisen ein ausgesuchter Himalaya-Experte. Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
Ja, freut mich auch. Grüße aus München.
Wir möchten heute über eine ganz bestimmte Region miteinander reden, nämlich das Upper Dolpo. Du warst da öfters unterwegs, bist den Leuten auch sehr nahe gekommen, hast jetzt ein sehr, sehr schönes Buch über das Upper Dolpo geschrieben. Magst du kurz selber nochmal den Titel nennen?
100.000 Schritte zum Glück.
Na, da haben wir doch schon
das
mal
ist eine weite Strecke. Ja. Aber daran kann man vielleicht schon erkennen, dass das Glück manchmal nicht ganz einfach zu erlangen und zu erreichen ist.
Und das ist wirklich eine relativ abgelegene Ecke.
Ja. Also das Glück in Dolpo ist besonders schwer zu erreichen. Es liegt sehr abseits. Es ist im Westen von Nepal. Es gilt eigentlich als das einsamste Himalaya-Tal, eigentlich im gesamten Himalaya. Und es ist vor allem geprägt durch einen sehr traditionellen tibetischen Buddhismus, der sich dort aufgrund der Abgeschiedenheit der letzten Jahrzehnte im hohen Maße erhalten hat. Das zeichnet Upper Dolpo aus.
Ich werde natürlich in den Shownotes auch nochmal den Buchtitel erwähnen, für alle, die das genauer nachlesen wollen, denen vielleicht unser Gespräch auch nicht reicht, die einfach noch ein paar Details mehr wissen wollen. Und verweise auch auf deine Facebook-Seite. Du bist nämlich auch mit einem Projekt in Dolpo unterwegs. Da können wir aber auch später uns nochmal drüber unterhalten. Aber da kann man den Peter dann auch finden und ein bisschen gucken, was er macht, beziehungsweise sein Buch nachlesen. Jetzt haben wir schon Glück und Entlegen ein bisschen angesprochen. Du hattest da sehr viel zu tun mit dem Karma Zering und von dem habe ich mir ein schönes Zitat aus dem Buch rausgeschrieben. Er sagt nämlich, wir haben genug zu essen, wir haben genug zum Anziehen, warum sollten wir nicht glücklich sein? Und ich finde, das trägt so ein bisschen die ganze Erzählung. Das hast du ja schon gesagt, das ist sehr abgelegen. Du bist mehr oder weniger durch Zufall oder eben auf dem Great Himalaya Trail dahin gekommen. Ja. Wie bist du denn zu einem engen Freund des Dolpo geworden?
Das hat auch was mit Zufall zu tun. Ich habe ja ein Buch über diesen Great Himalaya Trail geschrieben. Mhm. Und in der Recherche bekam ich eines Abends, als ich schön gemütlich in München bei einem Glas Rotwein saß, weil da kann ich immer noch besser schreiben, bekam ich eine E-Mail aus Kathmandu, wo mir ein junges Mädchen geschrieben hat, wir kennen uns nicht, aber ich sehe ab und zu deine Bilder und diese Bilder erwecken in mir eine große Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Ich war 10 Jahre lang nicht in Upper Dolpo, aber deine Bilder, ja, die lassen mich das Upper Dolpo, meine Heimat, nochmal neu erleben.
Hat sie die bei im Internet gesehen, Ansatz. Oder die Bilder?
Hat sie im Internet? Ja, auch bei Facebook, das ist ja so, die meisten der Dolpoper leben im Winter, wenn es in Dolpo zu kalt ist, in Kathmandu und sind da westlich orientiert wie wir, die sind bei Instagram, die kennen sich im Fußball aus und die wissen, was Facebook ist. All das haben sie in Dolpo nicht, weil es bis vor kurzem da keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten
gab. Es gab ja auch gar keine Straßen dahin oder die wachsen da langsam rein. Ne?
Es gab auch bis Anfang der 90er Jahre überhaupt keine Touristen, weil Dolpo für Ausländer geschlossen war. Und ja, durch dieses E-Mail habe ich das Mädchen Zering Tsumchok kennengelernt. Und ja, in dem Austausch mit ihr hat sich eigentlich das Interesse bei mir gesteigert, diese Region mal selbst zu sehen, ausführlicher zu sehen, weil auf dem Great Himalaya Trail bin ich nur durchgelaufen. Ja, und Tsering und ich haben uns geeinigt, ich bringe sie nach Dolpo und sie zeigt mir ihre Heimat. Und daraufhin haben wir 100.000 Schritte bis zum Glück gestartet.
Zusammen unternommen.
Jetzt muss man sagen, jetzt war aber nicht immer glücklich, war das Problem.
Ja gut, das muss man sich ja auch erkämpfen ein Stück weit. Jetzt muss man dazu sagen, das Zitat, das ich gerade gesagt habe, das ist von ihrem Vater, nämlich von Karma Tsering, ja, der auch noch in dem Ort lebt. Ich kann den Namen inzwischen schreiben, aussprechen. Bijer, okay. Ja. Also das ist so wirklich der entlegenste Punkt, an dem man eigentlich wandern kann. Kann man
nahe
das
sagen? Der tibetischen Grenze auf knapp unter 4000 Metern Höhe. Um dorthin zu kommen, nur so eine Vorstellung zu haben, von Kathmandu aus haben wir, ich war jetzt ja mehrmals dort, zwischen 11 und 13 Tagen gebraucht.
Reine Wanderzeit.
Zwei Inlandsflüge mit einer Übernachtung in Nepal-Ganj, weil sonst kann man nicht morgens rausfliegen. Und wir haben 11 Tage Wanderung gehabt. Zwei Pässe über 5000 Meter. Da sind natürlich auch zwei Ruhetage dabei für die Akklimatisierung. Aber vom Flughafen Jupal bis Bijer 11 bis 13 Tage.
Und ich habe ja auch gesehen, man ist da nicht alleine unterwegs. Man hat lokale Guides normalerweise dabei und im besten Fall eben auch noch Jungs oder Mädels mit Packpferden, die einem einen Teil der Ausrüstung abnehmen. Ne?
Das ist richtig. Und da es eine sehr arme Gegend ist, finde ich es immer ganz gut, A, dass man Leute vor Ort beschäftigt, die sonst kaum Arbeitsmöglichkeiten haben. Und bei allen Reisen haben wir sehr viele Ausrüstungsgegenstände mitgenommen für die Einheimischen. Jacken, Rucksäcke, um dort auch, ja, der Winter ist kalt.
Ja, ja sicher.
Die Firma Raab hat uns sehr unterstützt. Sportschuster, mit denen habe ich viel gemacht. Die, sage ich jetzt mal, Zweitware, die hier unverkäuflich ist, aber die in Dolpo einen unermesslichen Wert haben, uns gegeben haben oder mir gegeben haben. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man nicht nur das Land bereist und da vielleicht Eindrücke mitnimmt. Wenn man was für die Menschen vor Ort tun kann, dann finde ich, ist das eine Aufgabe, die man unbedingt erfüllen sollte.
Und wenn man da jetzt unterwegs ist, also du hast immer ein Zelt mitgehabt, hast aber oft auch in den Dörfern übernachtet. Das ist dann, wenn man dort wandert, so eine Mischung aus beidem, oder?
Das ist so richtig. Das war ja auch auf dem Great Himalaya Trail so. Man läuft den ganzen Tag und gegen Abend kommt man in ein Dorf, wo es mit Sicherheit keine Lodge, Hotels überhaupt nicht, das keine Unterkunftsmöglichkeit gibt. Und da ist es eigentlich im gesamten Himalaya so, dass lokale Bauern oder Händler oder einfach einheimische Familien, Fremde, in dem Fall mich, Great Himalaya Trail mit zwei Sherpas noch, wir waren zu dritt, aufnehmen und die auch bekochen. Und dafür bezahlt man. Und das ist für die eine Einnahmequelle. Und das hat den Vorteil, dass man auch eine sehr, sehr nahe Bindung zu den Leuten hat.
Ja. Wie verständigt man sich dann mit denen unterwegs?
Auf dem Great Himalaya Trail war es unterschiedlich. Natürlich Solokumbu, Everest, Annapurna, Manaslu sind Gebiete, wo man mit Englisch größtenteils durchkommt, wo es auch Lodges natürlich gibt. 80% der Strecke Nepalesisch oder wie im Dolpo nur Tibetisch. Und da ist es dann wichtig, auch deshalb Einheimische dabei zu haben.
Ja.
Man kann natürlich auch alleine da übernachten, aber ich kann mich ja mit den Leuten nicht unterhalten.
Ich kann sagen, du hast auch nicht Tibetisch gelernt. Laufen.
Ja, ich will ja wissen, was denken die Leute?
Ja,
was,
ja.
Welche Probleme haben sie? Das ist ja auch in beiden Büchern der Fall. Es geht ja nicht darum, dass ich ein toller Läufer bin oder gut durch die Landschaft gelaufen bin. Mir war ja wichtig zu sagen, was habt ihr für Probleme? Was macht der Klimawandel? Was passiert, wenn eines Tages eine Straße kommt? Weiß ich nicht, seid ihr traurig, wenn ihr kein Facebook habt?
Ja, ja.
Das sind ja Fragen, die viel interessanter sind, als ob ich jetzt 10 oder 20 Kilometer am Tag gelaufen bin. Und dafür sind Einheimische, finde ich, sehr wichtig, die den Kontakt machen. Was interessant ist, das habe ich schnell gemerkt, Der Sherpa als solcher ist im nächsten Tal auch ein Fremder. Also den Weg zu finden. Okay. Der Sherpa kennt sich super aus, um ins Basislager und vielleicht sogar auf den Mount Everest zu kommen. Aber zwei Täler weiter ist der genauso fremd. Weil natürlich diese in den Himalaya-Tälern, die meisten Leute sind kaum in einem anderen Tal gewesen. Mhm. Da kam immer die Antwort, warum soll ich in das nächste Tal gehen?
Ja, ja.
Ich muss doch in meinem Dorf, in meinem Tal zufrieden sein. Viele der Leute waren nie in Kathmandu. Und deshalb ist es gut, Einheimische dabei zu haben. Nepalesisch, Tibetisch, wenig Englisch.
Und du hast aber auch nicht Nepalesisch oder Tibetisch gelernt, wahrscheinlich ein paar Brocken aufgeschnappt, aber für eine echte Unterhaltung.
Nein, es sind auch wirklich nur, obwohl ich sehr oft da war, es sind nur ein paar Brocken. Mhm. Ich weiß, dass ganz wichtig ist, Bistare, Bistare. Das heißt, mach langsam, mach langsam. Bistare, Bistare. Und Alipashi heißt nur mit der Ruhe. Das sind so zwei Begriffe, wo man schon mal...
Damit kommt man ja schon mal ein Stück weit.
Das hat man für manche Situationen geklärt.
Das glaube ich sofort. Wenn wir jetzt über Dolpo reden, wie viele Dolpo-Pa, wie sich die Einheimischen selber nennen, gibt es denn noch? Und von was leben die denn so?
Man schätzt, es gibt noch 6.000 bis 8.000. Wenn wir jetzt über Dolpo sprechen, sprechen wir immer über das Upper Dolpo.
Upper Dolpo.
Das heißt, die höhere, es gibt auch ein Lower Dolpo, wo mehr Menschen wohnen. Das Upper Dolpo startet in der auf einer Höhe von etwa 3.200 Metern. Es gibt noch 6.000 bis 8.000 in Upper Dolpo. Hm. Die Jungen gehen mehr und mehr nach Kathmandu. Hm. Das ist eines der großen Probleme in vielen Himalaya-Tälern. Es gibt eine Migration aus dem Himalaya hinaus in die Großstädte. Was es in Dolpo und auch im Himalaya kaum gibt, das unterschätzen die Leute immer, weil ja die Fußball-Weltmeisterschaft gerade zu Ende gegangen ist. Ich habe bisher niemand im Himalaya getroffen, der nach Katar, Abu Dhabi oder sonst wo zum Arbeiten gegangen ist.
Okay.
Ist leider natürlich eine sehr schlimme Situation, die überhaupt nicht zu akzeptieren ist. Aber diese Arbeiter kommen meistens aus dem Terai, nahe der indischen Grenze, also aus dem Lowland, wo die wirtschaftliche Lage katastrophal ist. Im Himalaya selbst sind oft Selbstversorger und es sind große, intakte Familienverbände, die also einzelne Personen auffangen, sodass es ganz selten ist, dass einer in der Golfregion arbeitet.
Und in Dolpo, also in Upper Dolpo, muss man sich das so vorstellen, dass das Familien sind, wo jeder 3 bis 5 Yaks hat und noch nebenher irgendwas arbeitet? Oder wie funktioniert
der
Erwerb dort, der Lebensunterhalt?
Das klingt jetzt ironisch, aber es ist tatsächlich so, man muss es sich so vorstellen, dass die meisten mehr Kinder als Yaks haben.
Oh,
also es sind Großfamilien. Ja. Bei der Zering, mit der wir schon gerade, die hatten wir ja angesprochen, Zering Zumzok, die hat 11 Geschwister. Und das ist jetzt für uns, für den Dolpopa sagen die, super Familie, gut gemacht.
Also und trotzdem muss man die Mäuler, also die hungrigen Mäuler auch stopfen, ne? Und das ist ja, sag ich mal, in so einer kargen Landschaft, wo du ja auch nicht das ganze Jahr irgendwas anbauen kannst oder eigentlich die wenigste Zeit, ne?
Das ist eine Phase von 12 Wochen, wo was wächst, zwischen Juli und Mitte September. Deshalb Versorgung, also mit Nahrungsmitteln, ist ein riesiges Problem in Upper Dolpo. Gerade auch, weil in den letzten 2, 2,5 Jahren die Grenze nach Tibet geschlossen war, aufgrund der restriktiven Corona-Politik in China. Und Dolpopas und Dolpo, die orientieren sich nach Tibet. Also die tibetische Grenze ist für manche nur einen Tagesmarsch entfernt. Mhm. Wie ich vorhin schon sagte, nach Kathmandu braucht man vielleicht auch mal 2 Wochen.
Ja.
Also Upper Dolpo orientiert sich nach Tibet.
Passt ja auch eher zu, sage ich mal, zu der Lebensweise, die dort noch herrscht, ne?
Viele Leute sagen, das ist der klassischste tibetische Buddhismus, den man noch findet, weil der natürlich in Tibet selbst durch die Chinesen nahezu ausgerottet wurde.
Ja. Apropos, Du schreibst ja auch, dass die Religion noch eine ziemlich große Rolle spielt nach wie vor. Das ist ja eine Mischung aus Böen, was so eine animistische Religion ist, also das Göttliche in allen Dingen, allen Pflanzen, allen Orten.
Und kann eben ein Stein sein, kann eine Pflanze sein, ein Tal, ja.
Ja, und wie wichtig ist das Ganze dann?
Religion ist die Basis des Lebens, weil wir von den Großfamilien sprachen. Viele schicken mindestens einen Sohn ins Kloster, die Mönch werden. Die Religion ist der Klebstoff für die Gesellschaft. Die örtlichen Lamas sind Ratgeber. Man lebt dort ganz streng nach dem Mondkalender. Mhm. Das heißt, ob heiraten, ob Beerdigungen, ob Pflanzen im Frühjahr, das geschieht nur alles nach dem Mondkalender. Wenn der Mond so steht, dass es eine positive Energie hat, sage ich mal, dann wird gepflanzt. Das war ein großes Problem in der Corona-Krise. Mhm. Da gab es eine sehr strikte Ausgangssperre in Kathmandu. Die galt auch noch in dem Jahr für März, April. Und das ist die klassische Zeit, in dem die Dolpopas, die in Kathmandu überwintern, weil...
Wieder nach Hause fahren oder gehen.
Nach Hause wollten, konnten aber nicht. Inzwischen war aber das Pflanzdatum von dem Mondkalender abgelaufen.
Und in Dolpo waren nicht genug Menschen, die das schon ein bisschen angehen konnten?
Über 50%. Meistens sind es nur die alten, Kranken und Armen, die in Dolpo zurückbleiben.
Ja, ja, die haben natürlich dann auch wenig Energie, da die Pflanzung voranzutreiben.
Da brauchst du die ganze Familie, da braucht es jede Hand. Hm. Nur als kleine Zwischenbemerkung, die meisten Mönche in Dolpo sind Arbeitsmönche. Die Mönche im Winter sind und im Sommer genauso Hirten, Bauern und Jagdtreiber sind. Also reine Mönche kann sich Dolpo gar nicht leisten. Es gibt natürlich ein paar Lamas, höherstehende, aber normale Mönche sind Arbeitsmönche.
Na gut, aber das war ja bei uns in den Klöstern teilweise auch so, dass jeder Mönch seine Aufgaben hatte. Vielleicht nicht so extrem wie in Dolpo, aber...
Ja, und viele Klöster hatten bei uns Gärten und Landwirte.
Durchaus auch so, ne?
Ja, ja. Die Ernährungs-, die Versorgungslage ist ein großes Problem für Dolpo. Wie gesagt, die Pflanzzeit ist sehr gering.
Wächst auch nicht so arg viel, ne? Hauptsächlich Gerste, das ist eben dieses Zampa, diese geröstete Gerste, aus dem man Brei und sonst was herstellt.
Es ist rund 80% der Gesamtfläche liegen über 3500 Metern. Mhm. Das heißt, da ist es sehr schwierig, erfolgreich was zu pflanzen.
Aber um Bijer rum, da ist es ja relativ grün und auch saftig, ne? Also ich hab dem entnommen, da hat es relativ viel Gemüseanbau jetzt für
Bijer ist sicherlich von Vorteil. Es ist, es regnet relativ konstant. Es ist ein sehr enges Tal, die oft eine warme Strömung haben, also verhältnismäßig für Dolpo. Und das gilt eigentlich als das grünste und fruchtbarste Tal im gesamten Dolpo.
Ja, und mittendrin wohnt eben Karma Zering.
Genau.
Davon Zering Sumchok. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du Zering kennengelernt hast. Eben, sie hat dich angeschrieben hier, wie deine Bilder haben meine Sehnsucht für die Heimat wieder erweckt und du hast sie dann sozusagen gesponsert, damit sie wieder in ihre Heimat kann. Was ist denn ihr Vater, der Karma Zering, für einer? Der wohnt das ganze Jahr in Bijer, oder?
Ja, der wohnt das ganze Jahr dort. Der war zweimal in seinem Leben in Kathmandu. Einmal vor vielen Jahren aufgrund einer Krankengeschichte von seiner Tochter Zering. Und nach der Reise, die ich dorthin gemacht habe, als Dank habe ich ihm und seiner Frau den Winterurlaub, also den Winteraufenthalt in Kathmandu finanziert.
Weil du bei ihnen zu Gast warst, hast du gesagt, dann lade ich euch auch ein.
Weil beide machten einen kränklichen Eindruck und ich wollte mich bedanken und habe dann diesen Winteraufenthalt finanziert. Dabei kann ich sagen, das handelt sich jetzt nicht um horrende Summen. Mhm. Die meisten der hohen Lamas finanzieren sogenannte Gästhäuser in Kathmandu. Das heißt, wenn Leute aus Dolpo nach Kathmandu gehen, können sie in diesen Gästhäusern sehr günstig übernachten.
Lamas sind so eine Art geistliche Lehrer, ne? Wenn man das so
übertragen kann. Ja, Führer, also hoherstehende, Rinpoches, also sind Würdenträger und sie sind vor allem in hohem Maße respektiert. Mhm. Und bekommen natürlich auch viele Spenden und diese Spenden reinvestieren sie unter anderem in Gästhäuser in Kathmandu. Im Winter sind Hunderte von Dolpopas in Kathmandu, alle in Boda, wo der große Stupa steht. Und ja, so habe ich quasi diese Reise finanzieren können. Das war ja vorhin ein gutes Zitat von dir, diese Frage von Karma Zering zum Schluss. Warum sollten wir nicht glücklich sein?
Ja.
Er hat gesagt, wir haben genug zu essen, wir haben genug zum Anziehen. Da sind wir wieder bei dieser Glücksfrage. Für uns wäre das noch kein Glück, wenn wir genug zum Anziehen und genug zum Essen haben.
Und eine Reise gesponsert kriegen, ne? Dann ist das noch nicht das Ende von dem Ding, ne?
Ja. Für die ist es einfach, das ist Glück, weil sie gewohnt sind, nicht genug zu essen zu haben. Eventuell nicht genug zum Anziehen zu haben. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich dann gemacht habe mit Zering. Die Denkweise der Menschen ist ganz anders. Ich gebe nur ein Beispiel, was ein bisschen in die Richtung vielleicht von der Idee kommt. Ich versuche gerade einen Film zu produzieren.
Mhm. Über Dolpo.
Über Dolpo, ja, über einige Menschen in Dolpo. Ja. Bei diesem Film geht es darum, eventuell eine Gruppe von Menschen aus Dolpo nach München zu bringen. Das haben die gar nicht verstanden, was es ist. Die haben immer...
Warum möchtest du die denn nach München bringen? Die wollen ja vielleicht eher lieber...
Das kann ich mir nicht verraten. Oder? Bitte?
Die wollen ja vielleicht lieber nach Kathmandu statt nach München.
Das sind junge Leute, die regelmäßig in Kathmandu sind. Also die kennen sich in Kathmandu. Kathmandu schon sehr gut aus.
Ja. Okay.
Aber das ist, ja, wir haben jetzt August letzten Jahres da sehr lange produziert und mit einem ganz kleinen Team. Also es ist eher ein Roadmovie.
Und es war ganz schön. Natürlich aber auch ganz spannend, ja.
Die Finanzierung ist nicht gesichert, aber die Idee ist genial. So heißt es zumindest. Ich weiß es nicht.
Aber so richtig viel darüber verraten willst du noch nicht, ne? Das ist noch so ein bisschen geheim, oder? Na gut, dann.
Warten wir noch ein bisschen. Dann machen wir noch mal einen Podcast.
Not auf deine Facebook-Seite. Ja, die gebe ich an. Ja. Dann kann man da nachlesen, was daraus wird oder wo es hingeht.
Ja. Aber ich habe daraus gelernt, dass die Denkweise ist dort ganz anders.
Ja.
Und es ist für uns ist es interessant, so etwas zu erleben, gerade wenn man über Glück oder über andere Erfahrungen spricht. Was ist Hunger? Was ist Zufriedenheit? Das ist ja das Grundthema des Buchs. Ich bin ja dorthin gegangen und habe Einheimische, ganz normale Bauern oder hohe Lamas gefragt, ja, was sind eure Erfahrungen? Was habt ihr? Was ist Glück? Was ist Zufriedenheit?
Und was schätzt ihr in eurem Leben auch ein Stück weit, ne? So genau, wie es jetzt ist.
Ja.
Oder schätzt ihr das Leben überhaupt so, wie es ist? Das fand ich eigentlich auch spannend, weil ich glaube mal, der durchschnittliche Westler würde nicht so leben wollen, dass es kalt ist. Man hat vielleicht doch einen Pulli zu wenig. Man hat jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche zu essen. Man lebt zusammen in einer kleinen Küche, in der man kocht, aber auch zusammenkommt und arg viel mehr hat man nicht, ne? Und man hat vielleicht drei Nachbarn und die kennt man schon sein ganzes Leben.
Und die wird man die ganze Zeit bis zum Tod werden es nicht mehr werden.
Ja.
Die reisen auch nicht viel. Das hat mich am Anfang überrascht. Es gibt eigentlich drei Täler, diese drei Täler bilden das Dolpo. Mhm. Kaum einer reist vom Tal A ins Tal B.
Aber gibt es da keine verwandtschaftlichen Beziehungen, dass man sagt,
Da keiner reist, ist die Mischung zwischen den Tälern sehr gering. ich habe ja ein Dolpo-Projekt gegründet, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Mhm. Da habe ich das gemerkt. Ich bin in einem Tal und hatte versucht, den zu überzeugen, in einem anderen Tal was zu machen. Das war unmöglich. Hat er gesagt, nein, mache ich nicht.
Warum auch, ne?
Warum? Wir brauchen so viel, warum sollen wir den anderen was abgeben? Mhm. Das mag jetzt uns so vielleicht ein bisschen egoistisch vorkommen, aber ist ja klar, für den hängt vielleicht das Überleben da dran.
Ja, und durch seine Community, seine Gemeinschaft, die er eben schon sein Leben lang kennt.
Und die ist ihm natürlich näher als die, in Anführungszeichen, Fremden im Tal, was vielleicht, ja, das ist ein Tagesmarsch entfernt, aber da liegt ein Pass über 5300 Metern dazwischen.
Macht man nicht ohne Grund, ne?
Macht man nicht, ja, genau.
Ja, man macht das dann, wenn man Fremde zu begleiten hat und dann noch ein bisschen was vielleicht dran verdienen kann, die da hochbringt, wieder runter, aber
Ja. Also das ist eine Erfahrung, dass die Menschen schon auf sich schauen, aber nicht aus Egoismus, sondern allein aus der Idee des Überlebenwollens. Hm. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die uns natürlich eigentlich, es gibt ja bei uns kaum jemand, der jetzt, es gibt viele, die eine Existenzsorgen haben, um die Wohnung zu bezahlen oder Versicherungen zu bezahlen oder der Job ist in Gefahr. Da geht es aber darum, wenn ich jetzt den Lotto verpasse und nicht anpflanzen kann.
Lotto ist eben dieser Mondkalender.
Der Mondkalender.
Ja.
Dann habe ich im Winter ein Überlebensproblem.
Ja, und meine Familie auch.
Genau.
Also es ist ja nicht nur ich, ne? Also das wäre das vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Da geht es ja dann schon um die Großfamilie und vielleicht auch noch eben besagte drei Nachbarn drumherum, wo man sich untereinander aushilft. Ja. Ne?
Das war der Fall mit diesem Mondkalender. Wir haben dann nach Bijeer im Oktober, weil die auch darunter gelitten haben, vor 2 Jahren 2500 Kilo Reis auf Mulis transportiert. Mhm. Was denen das Überleben nicht gerettet hat, aber das Überleben etwas einfacher gemacht hat. Mhm. Weil wenn es war eine erste Erfahrung, die ich mit Dolpo gemacht habe, während des Great Himalaya Trails. Da war ich im November, da war es schon sehr kalt. Und da hat mir eine Frau gesagt, weißt du, wenn der Winter zu lange geht, dann müssen wir zum Schluss Gras essen. Weil die sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Ja,
und wenn es zu lange geschneit hat und keiner über die Pässe kommt, haben die nicht zum Essen. Hatte mir die Frau gesagt, ja, dann müssen wir Gras essen.
Ja, und Gras ist eben nicht sehr nahrhaft. Das schaffen nur die Rinder mit ihren mehreren Mägen, da wirklich Stoffe rauszuziehen. Ja, das wissen wir auch.
Das ist der letzte Schritt, um so lange zu überleben, bis die Pässe wieder frei sind.
Ja.
Das ist auch natürlich eine besondere Erfahrung in Dolpo. Wie viele Regionen gibt es noch, die uns solche Erfahrungen ermöglichen?
Und darüber aber wie machen die das dann? Weil die können ja, sag ich mal, selber nicht so wirklich viel erwirtschaften auf den Feldern bestellen. Die haben ihre Yaks, wo sie eben Yakbutter draus machen, Yakbuttertee, das ist ein bisschen nahrhaft. Dann haben sie ihre Gerste, Reis können sie ein bisschen importieren, Bijeer, ein bisschen Gemüse. Aber weiteren Austausch, gerade Reis, wenn Reis kommen soll, du musst ja irgendwas zumindest im Tausch anbieten, wenn nicht den kaufen.
Im Endeffekt ist Landwirtschaft das A und O. Und die Landwirtschaft ist nicht dazu da, irgendwas auf Märkten zu verkaufen. Es gibt in dem Sinne keine Märkte. Die Landwirtschaft ist da, das Überleben zu sichern.
Ja, aber Reis lässt sich da oben ja kaum anbauen. Zu hoch und zu wenig.
Es sind natürlich solche Sachen. Es werden Kartoffeln angebaut, aber Reis ist natürlich etwas Lagerbares, Haltbares, was sie auch sonst aus dem Lower Dolpo beziehen.
Ja, aber geben sie dann für Zampa, also Gersten oder wie kommen die? Also ich meine, irgendwie müssen sie auch an den Reis rankommen.
Ihre größte Einnahmequelle ist das sogenannte Yasagumba. Yasagumba wird auch als das Viagra des Himalayas bezeichnet.
Ah.
Es ist ein Pilz, zwischen Pilz und Wurzel, eine Pflanze, die erstaunlicherweise vor allem im Upper Dolpo wächst.
Okay.
Die Yasagumba gehört seit Hunderten von Jahren für die Amchis, für die traditionellen Ärzte zur Grundausstattung. Vor 20, 25 Jahren haben plötzlich die Chinesen entdeckt, dass Yasagumba vielleicht auch eine stimulierende Wirkung für den Mann hätte. Yasagumba ist inzwischen sehr teuer und das meiste Geld verdienen sie eigentlich durch den Verkauf von Yasagumba.
Okay.
Dieser Verkauf ist möglich. Es gibt zweimal im Jahr ein Fenster von etwa 10 Tagen, wo die Leute aus Dolpo nach Tibet einreisen dürfen.
Und dann nehmen die ihren Pilz mit?
Dort sind Händler, die auf den Pilz auch warten. Und dafür kaufen sie Bettdecken, Matratzen, Reis, was auch immer. Das wird getauscht. Das ist dieser nochmal zu erwähnende Nachteil von Corona. Diese Märkte haben jetzt fast 2 Jahre nicht stattgefunden, weil auch die tibetische Grenze von den Chinesen geschlossen wurde. Ja. Deshalb war auf der letzten Reise die Versorgungslage sehr angespannt. Bei Reisen im Dolpo gilt, man muss alles mitnehmen, das ist das Beste. A, um versorgt zu sein und B, um den Leuten nicht was wegzuessen.
Und es ist ja auch wirklich sinnvoll, sag ich mal, mit dem heimischen Guide unterwegs zu sein. Also ich glaube, man muss das sogar, ne? Apadolpo ist ja sogar, wenn das nicht ganz günstig ist und man muss einen lokalen Guide nehmen oder sollte. Das
ist sehr teuer, zugleich mit Upper Mustang, es ist das teuerste Permit, kostet für 10 Tage $500, wobei man immer zu zweit sein muss. Wenn man jetzt alleine ist, dann sind es schon $1,000.
Wieso muss man zu zweit sein?
Weil das immer als Gruppe gilt. Man gilt als Gruppe. 2 Leute. Ja. Okay. Und ich war jetzt gerade als Reiseleiter auch in Dolpo unterwegs. Und das macht natürlich solche Reisen auch teuer. Das schreckt natürlich auch viele Leute ab, weil der Grundpreis, die denken dann, warum ist das so teuer? Ja, aber das Permit ist teuer, die Versorgung ist teuer, weil alles mitgenommen werden muss.
Ja. Du brauchst ja auch Leute vor Ort, die eben mit dem Maultier, mit dem Pferd da parat stehen, ne, und Ausrüstungsgegenstände, Zelt, Verpflegung und so tragen, ne?
Und ich habe für Hauserreisen in München eine Reise gemacht und ich muss sagen, ich habe da einen kleinen Streit vom Zaun gebrochen, weil meine Idee war, dass diese Reise in Dolpo auch Spuren positiver Art hinterlässt. Und ich hatte gefordert, dass die ganze Crew aus Dolpo kommt.
Ja. Wäre ja eigentlich schön, ja.
Ja, es wäre schön. Ich muss sagen, da hatte ich mich geirrt. Es gibt diese Struktur an Sherpas, an Essenszelt, an Zelten, gibt es in Dolpo noch nicht.
Also selbst bei bestem Willen hätte man keine komplette Crew zusammenstellen können.
Wir hatten dann von den 15 waren 3 aus Dolpo, die anderen kamen alle aus Solokumbu, also unterhalb vom Everest. Die waren weniger im Dolpo als ich.
Und aber die haben eher die Infrastruktur oder wissen, um was es geht, ne? Ja.
Die hatten eine Struktur beim Kochen, beim Zeltaufbauen. Da steckt Dolpo noch völlig in den Anfängen. Wenn man sieht, man kann nicht überrascht sein, es im Jahr kommen maximal 400 ausländische Besucher.
Die Hälfte. Und das auch erst seit 93, ne? Vorher war es ja gar nicht möglich.
Von den 400 sind 200 NGO-Leute. Das heißt, reguläre Touristen kommen, sagen wir mal, 250 und die kommen im September und Oktober. Das ist die klassische stabile Reisezeit für Upper Dolpo.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass man etwas da lässt, wenn man reist. Glaubst du dann an sowas wie einen Austausch, so dass man vielleicht als Fremder ein kleines bisschen Fortschritt ins Upper Dolpo bringt und dafür ein bisschen eine andere Einstellung zu Leben, zu sein, zu Glück, zu Zufriedenheit mit in den Westen importiert? Weil man macht ja so eine Reise eigentlich, um eine andere Lebensweise kennenzulernen.
Ich denke, Upper Dolpo-Reisen sind in hohem Maße beeinflussend für einen selbst. Man reflektiert ganz neu. Da muss ich ehrlich sagen, bei dieser Hauser-Reise war ich ein bisschen enttäuscht. Eigentlich wollten die Leute ein Bild machen und dann schnell weitergehen. Also ein Foto machen und weitergehen. Dolpo ist eine Reise bistare, bistare, langsam, langsam. Mhm. Es passiert wenig. Wir haben 3 Wochen überhaupt keinen Ausländer gesehen. Ich denke, es ist sehr wichtig, auf die Leute sich einzulassen.
Und auch auf die Landschaft, denke ich.
Und auf die Landschaft, weil da ist wirklich Land und Leute. Das ist eine Einheit. Mhm. Diese Leute haben in Jahrhunderten gelernt zu überleben, aber nur deshalb, weil sie auch die Landschaft akzeptieren.
Ja.
Sie akzeptieren die Jahreszeiten. Sie akzeptieren, welche Pflanzen wachsen, was die Tiere machen. Das ist alles ein eingespieltes System. Und das kennenzulernen, finde ich immer sehr spannend und den Leuten zuzuhören. Aber in dem Sinne ist es für den klassischen Reisenden, der jetzt sagt, ich will 3 Pässe über 5000 Meter und vielleicht einen 6000er Gipfel. Dafür ist Dolpo nix. Es ist...
Aber eigentlich reist man doch, um sich gerade auf sowas einzulassen. Also ich fände das eher das Spannende, ne? Vielleicht auch mal irgendwo zu verweilen, zu sehen, wie ist denn die Landschaft hier? Und der Hirte, der da ist, der passt genauso in die Landschaft rein, weil eben die Landschaft so ist und der Hirte so ist.
Ja, und der Hirte hat auch was zu sagen.
Ja, bestimmt.
Der erzählt, also noch besser als der Hirte kennt sich keiner mit dem Klimawandel aus. Mhm. Der kann dir erklären, wie viele Jahre schon eine Blume nicht mehr da ist oder welche Probleme die Yaks haben, weil es zu warm geworden ist.
Oder dass das Fell nicht mehr so dick ist wie in früheren Wintern, weil es einfach nicht mehr nötig ist. Ne?
Ja. Ja. Also das finde ich, das macht eine Dolpo-Reise aus.
Also wenn man will, könnte man durchaus auch was mit nach Hause nehmen. Man muss es aber halt ein Stück weit wollen, ne?
Wir können auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Die Frage, ob wir was da lassen können, die ist natürlich...
Und ob das gut ist, weißt du? Das frage ich mich halt dann auch manchmal. Ist es, klar, die kennen Kathmandu, kennen sie Handys und alles, aber ist es gut, denen zu zeigen, ich kann zum Vergnügen in der Gegend rumreisen, muss mir keine Gedanken um mein Essen machen? Ja.
Da fällt mir immer Raju Bista ein. Das ist einer der bekanntesten Politiker in Upper Mustang, mit dem ich lange ein Interview geführt habe und dann auch gesagt habe, Raju Bista, das muss doch schrecklich sein, wenn jetzt die Straße kommt. Weißt du, die geht durch euer Dorf durch, das Ding, ganz egal, meistens von Chinesen finanziert, ob da ein Tempel steht, da geht die Straße einfach dran lang. Da hat er gesagt, ja, das mag schon für dich so aussehen. Du bist ja ein Ausländer und die Ausländer haben es am liebsten, wenn wir an einer Butterlampe sitzen.
Na klar. Im Kloster
ist es schummrig und da hängen noch 2 Gebetsfahnen.
Das ist halt das ist auch eine gewisse Romantik, diese Romantik haben zu wollen, wenn man schon dahin reist. Ne?
Er sagt, wir finden es toll, wenn da auch mal eine Glühbirne hängt.
Ja,
aber da sagt er, ist ja gar nicht romantisch hier.
Ja.
Und
ja,
er hat mir dann so ein Beispiel genannt.
Gute Lampe sitzen. Das ist es ja.
Hat mir dann so ein Beispiel genannt, hat gesagt, schau, tatsächliche Geschichte. Vor ein paar Wochen, so hat er damals erzählt, haben wir hier eine Frau gehabt, die Unterleibsschmerzen hatte. Mhm. Und wir haben eine kleine Operation durchführen können und die Frau fühlte sich auch besser und plötzlich wurde es ganz schlecht bei ihr. Ja, es ging um Leben und Tod. Wenn wir die Straße nicht gehabt hätten, hätten wir diese Frau nicht nach Johnson ins Krankenhaus bringen können. Dadurch, dass wir eine Straße hatten oder haben, ist diese Frau gerettet worden. Jetzt sag mir, was spricht gegen eine Straße?
Ja, natürlich.
Hintergrund war, bei der kleinen OP in Upper Mustang hatte der Arzt die Schere im Bauch vergessen. Da ging es um Leben und Tod.
Ja, sicher.
Da haben wir natürlich keine Argumente mehr, wenn jemand so kommt und sagt, soll die Frau sterben, nur weil ihr keine Straße wollt?
Ja, es ist natürlich auch die romantische Sicht des Besuchers darauf. Wir haben dann nicht schon 30, 40 harte Winter erlebt und es hat überall durchgezogen und das Essen wurde knapp. Ne? Und dann kann man schön sagen, das ist doch so schön traditionell. Also ich finde es auch mal ein bisschen schwierig. Aber du persönlich,
ich kann noch eine Gegengeschichte erzählen.
Dolpo.
Ja, aber ich kann noch eine Gegengeschichte erzählen.
Ja, okay, dann erzähl die noch und dann frage ich dich dann zu deinem Projekt.
Genau. Ich habe bei der letzten Reise habe ich Robin Boustedt getroffen. Der hat den Great Himalaya Trail erfunden.
Aha.
Der mir dann auch sagte, eigentlich kann man inzwischen den Great Himalaya Trail vergessen, weil es überall Straßen gibt. Mhm. Und das größte Problem sei, die Menschen denken an die Straße, aber ganz traditionelle Wanderwege gehen verloren.
Ja,
das Problem bei den Straßen ist, es gibt keine alternativen Trails. Mhm. Wenn es jetzt Trails geben würde, auf denen Einheimische mit ihren Tieren oder Touristen gehen könnten, dann wäre die Straße gar nicht das Problem. Aber meistens folgen die Straße den nützlichsten Trails und dadurch sind die Trails weg. Das ist was, was in Nepal dieses Denken, weil ja der Tourismus ist ja sehr wichtig, dieses Denken fehlt noch, dass man sagt, wo können wir einen Trail für Wanderer machen? Moment, Straße ist jetzt der Trail oder Trail wird zur Straße.
Ja.
Und damit ist natürlich Romantik auch nicht mehr da.
Für ja, und auch ein gewisser Tourismus wird sich da natürlich zurückziehen. Eben der Mensch, der da einfach wirklich trekken will oder weit wandern will und eben nicht auf der Straße lang hat spielen oder in den Bus oder so gefahren werden will. Ne?
Ja, und dann hat er rund um den Annapurna eine Straße, wobei es da auch Wege gibt, wo man das schnell hinter sich lassen kann. Aber das wird ein großes Problem für Nepal werden, dass diese Straße und Trail, dass es da keine Alternativen gibt.
Ja gut, oft ist ja auch nicht so viel Platz, ne, in den engen Tälern, dass du einen Trail und eine Straße hast. Oder es wäre ein großen Aufwand, beides zu haben. Ne?
Ja, das ist spannend zu sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, wir werden es von dir wahrscheinlich erfahren. Aber jetzt waren wir ja dabei bei Sachen, die man auch im Gegenzug für ein bisschen traditionelle Lebensweise, die man erleben kann, eben geben kann. Du hast das Dolpo-Projekt. Du hast in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass 52 Gewächshäuser gebaut worden sind im Upper Dolpo. Das heißt, da haben die Leute eben länger Gemüse anbauen können, vielleicht auch anderes Gemüse und konnten im Winter auch einen besseren Unterschlupf finden. Also ich erinnere mich, in deinem Buch stand auch drin, dass da teilweise die Schulklassen, die sonst den Winter in der Schule verbracht haben, weil es einfach nicht mehr möglich war, nach Hause in die Dörfer zu kommen, lieber in so einem Gewächshaus den Unterricht hatten oder auch übernachtet haben, weil es da einfach ein bisschen wärmer drin war als in den traditionellen Steinhäusern.
Richtig. Gibt ja viele, Dolpo lebt eigentlich überlebt von NGOs. Viele kümmern sich um Schulen und Krankenhäusern. Da wollte ich mich nicht tummeln, deshalb habe ich mit Pema Wangchen, einem Dolpopa aus Namdo, die Idee entwickelt, wir bauen dort kleine Gewächshäuser. Pema Wangchen ist ein Umweltaktivist und inzwischen haben wir 52 gebaut. Das Gewächshaus kostet ungefähr $500, wobei das größte Problem ist, über die Hälfte des Gewächshauses muss man in den Transport stecken, weil es so weit weg ist. Deshalb sind $500 zu veranschlagen.
Das sind ja eigentlich Gebilde aus Steinen, die aber vor Ort
gewonnen
werden. Das geht noch. Und dann sind so eine Art Plexiglasplatten oder sowas.
Sind Plastikplanen, sehr stabile Plastikplanen. Da mit Transport, Steinschlag, schwerer Hagelschlag, haben wir uns entschieden, diese Plexiglasdinger würden nicht halten. Sie sind langlebiger, das ist ein Problem bei den Planen. Die Grundgerüste müssen die jeweiligen Empfänger selbst bauen.
Also die Außenmauern und die Außenmauern. Ein, zwei Pfosten?
Genau. Was da ist, sind Steine. Alles andere muss hingebracht werden.
Ja, auch Bäume, ne? Also das ist ja Holz quasi gar nicht bewachsen, das Upper Dolpo.
Ja, die Türen, die Beschläge, die Samen, alles muss hingebracht werden. Wir haben die ersten Gewächshäuser vor allem für Bedürftige oder für Familien mit vielen Kindern gemacht. Und inzwischen sind es 52. Und als ich jetzt dort war, ja, wie man so sagt, das war richtig geil. Die Leute haben Tomaten serviert. Tomaten, die in dem Gewächshaus gewachsen sind. Das kann ja gar nicht schöner sein. Es hat natürlich auch, die haben sehr viel Mangelernährung und so ist der Speiseplan ein bisschen abwechslungsreicher Und im Winter nutzen sie das oft, um zu weben, um die Schulklassen da zu haben.
Ist ja auch schön hell mit so einer Plane, ne? Da hast du auch schön Tageslicht, wahrscheinlich mehr als in den alten Steinhäusern, wo man doch versucht, das so dicht wie möglich zu kriegen. Ne?
Ja. Die Idee hat sich bewährt inzwischen, und das ist so ein bisschen die Zukunft. Dolpo wird ein großes Problem, wie viele Himalaya-Täler mit dem Wasser haben. Wasserknappheit bedingt durch Klimawandel oder durch unregelmäßigen Monsun. Das ist die Zukunft, und ich schaue jetzt gerade, Gewächshäuser war super. Viele Leute, die davon sehr profitieren. Das Problem der Zukunft, was man im Auge behalten muss, sind Brunnen und Wasserversorgung. Das ist das Problem.
Und du hast so im Vorfeld auch schon verraten, dass du auch schaust, dass das ein oder andere Klosterdach auch renoviert wird oder geflickt wird oder wie auch immer. Also die ganze Gemeinschaft hat dann ja auch was davon, wenn das religiöse Zentrum des Orts wieder wasserdicht ist.
Das muss man sich vorstellen. Unter diesen undichten Dächern sind Bücher, die handschriftliche Bücher, Unikate, die 400-500 Jahre alt sind, die von Mäusen angefressen werden, die von Wasser aufgeweicht werden. Und ich denke, es ist wichtig, auch die Kultur dieser Region zu erhalten. Das ist deren kulturelles Erbe. Wenn das verloren ist, ist es für immer verloren. Und das sind zum Teil arme Familien, die Klöster seit vielen Generationen verwalten und deren Söhne in diesen Klöstern Lamas sind. Hm. Und ich denke, wenn man dort jemanden kennt, dem man vertrauen kann, den man mehrmals schon getroffen hat, dann ist das eine Alternative zu Brunnen und Gewächshaus. Hm.
Zumal, wenn man weiß, der hat eine Liebe für seine Kultur, für die Bücher. Ja. Das ist schon ewig in Familienhand, hat der auch wirklich ein ureigenes Interesse dran, die Kultur zu bewahren und sich nicht in Kathmandu einen großen
Ich habe da in Namdo ein Kloster, das heißt Dechen Labrang. Das ist eine rührende Frau, die leider Brustkrebs hatte, die lange im Krankenhaus war und die jetzt ihren Sohn, ihren jüngsten Sohn, der Mann ist verstorben, das Kloster steht im Moment leer, und die ihren jüngsten Sohn jetzt zur Mönchsausbildung angemeldet hat und ins Kloster geschickt hat. Und der soll später dieses 600 Jahre alte Kloster weiterführen. Und ich denke, das ist vielleicht auch eine Form von 100.000 Schritte bis zum Glück. Kann ein bisschen länger dauern, aber es könnte Glück erzeugen. Sollte man machen. Bin ich dabei.
Ja, nee, das klingt doch gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen in die Zukunft geblickt. Eine Frage, die sich mir immer stellt, sollte man überhaupt nach Upper Dolpo reisen? Beschleunigt man diese vielleicht auch zu schnelle Entwicklung nicht? Also ich bin ja immer so ein bisschen im Zwiespalt, ne? Oder wo denkst du, dass es hingeht mit Tourismus, Fortschritt und so weiter in Upper Dolpo?
Da muss man hinreisen. Man muss die Lokalbevölkerung einplanen und einbeziehen. In 2-3 Jahren wird sich Dolpo völlig verändern. Die ersten Straßen werden gebaut, die Leute, es gibt schon eine Straße innerhalb des Upper Dolpos an einem Seitental, wo die Leute jetzt Motorräder aus Lhasa fahren, chinesische Bauart. Ich glaube nicht, dass der Tourismus das Problem ist.
Okay.
Da sind 200 Touristen, die alle in Zelten übernachten.
Aber es wären vielleicht mehr, wenn es mehr Straßen gibt, ne?
250.
Meinst du, dass sich das so in dem Rahmen abspielt?
Es wird in dem Moment mehr, und das ist die große Frage, die aber die Dolpopas forcieren wollen, es wird in dem Moment mehr, in dem das teure Permit weg ist. Und die Dolpopa setzen sich dafür ein, dass das Permit günstig wird.
Weil sie dann wieder mehr Touristen da haben. Ne?
Ja, und weil die was natürlich auch, die haben ja nicht viel. Yasagumba, Yak, dann ist sie schon zu Ende. Es gibt da vielleicht 2-3 Hotels, also Lodges. Mehr gibt es da in dem Ganzen, ist so groß wie das Saarland. Mehr gibt es da noch nicht.
Aber das ist ja das, warum, jetzt sage ich mal, wir Westler da eigentlich ganz gerne hinreisen, eben weil es so ursprünglich ist. Und wenn jetzt da mehr Straßen sind, es kommen mehr Leute, man kann sich's leisten, dann werden da vielleicht auch mehr Lodges, Hotels wieder entstehen. Was natürlich den Leuten zugute kommt.
Statt 3 werden es 5 sein.
Also, okay, wenn du das so, wenn du so positiv siehst, das sollte mich freuen.
Ja. Ja, die Grundproblematik ist eine andere, mit der, da muss ich jetzt mal Hauser Exkursion ein Kompliment machen. Die haben einen Climate Track im Langtang, wo es darum geht, klimaneutral zu reisen. Und wir arbeiten an der Idee, und das ist jetzt wichtig, dass wenn der Tourismus beginnt, die sind ja noch völlig touristisch unverdorben, dass sie ein Konzept haben, wie sie diese Touristen begleiten. Das heißt, sie brauchen kein Menü, wo Pasta und Pizza draufsteht. Nein, sie müssen ein Menü entwickeln, wo Zampa, wo lokale Produkte draufstehen.
Yeah.
Ja, sie müssen nicht überall Internets haben. Und da gibt es Ideen, dass man, wenn der Tourismus beginnt, behutsam Dolpo auch für Reisegruppen erschließt. Und das finde ich, ist eine gute Idee, die man fortsetzen könnte. Ich glaube, das kann, dann kann Tourismus eine gute Entwicklung haben.
Ja, also kann man nur hoffen, dass es so funktioniert. Ich hatte eigentlich noch ein schönes Zitat von dem Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger rausgesucht, das genau dieses Problem ein bisschen anspricht. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Das ist natürlich genau das Problem. Aber wenn das jetzt so behutsam aufgelöst werden kann, wie du gesagt hast und wo du ganz fest dran glaubst, dass es so funktionieren kann, dann
ich muss einschränken. Ich hoffe es, ganz ehrlich, fest dran glauben. Wir wissen es von anderen Regionen, wo man auch gedacht hatte, die machen das behutsam. In Nepal ist Apadolpo für Nepalis im Moment sehr, wie soll ich sagen, sehr beliebt. Die Nepalis schmeißen alles hinterm Busch, was sie in der Hand haben. Da gibt es kein Abfallmanagement, da gibt es... Man versucht das zu implementieren, aber das ist ganz schwer. Das ist ein Risiko, was besteht. Ich bin optimistisch.
Du bist optimistisch. Und ich hoffe einfach ganz arg mit, dass sich Hans Magnus Enzensberger da ganz furchtbar irrt. und Topos schafft, diesen Spagat hinzubekommen. Ne? Ja. Zwischen sich öffnen für einen Fortschritt, aber doch so die Tradition bewahren, weil eben, wenn man ein Buch so liest, hat man schon das Gefühl, die Leute wissen, was Glück ist, was Zufriedenheit ist und möchten da eigentlich auch ganz gern dran festhalten.
Die möchten sehr gern dran festhalten, ja. Und ich hoffe, dass sie das können.
Ja.
Das ist wichtig.
Hoffe ich auch mal. Aber du wirst ja auch weiterhin ins Apadolpo reisen, auch mit deinem neuen Geheimprojekt, wo wir vielleicht noch über deine Facebook-Seite irgendwann rauskriegen, was das so ist. Wenn wir informiert bleiben, hoffe ich doch mal sehr. Ich danke dir jedenfalls sehr für dieses Gespräch. Also ich habe dein Buch gern gelesen. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, nochmal mit dir über diese Gegend zu reden, die ich vorher so auch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, alles Gute.
Bis demnächst mal.
Ja, danke. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.